Hallo, liebe Leute, willkommen zum zweiten Teil der 165. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo, Markus.
Hallo, das sind wir wieder.
Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, Thomas.
Jetzt fängt er auch damit an. Und Dennis. Hallo, Dennis.
I'm back, baby.
Ihr habt es im Intro schon gehört, zum zweiten Teil der 165. Ausgabe. Im ersten Teil haben wir unsere persönlichen Highlights zum ersten Quartal, also Januar bis März, besprochen. Und jetzt in diesem zweiten Teil besprechen wir unsere Highlights von April bis Juni. Und wie beim letzten Mal labern wir gar nicht lange rum und Thomas fängt direkt mit seinem ersten Thema an. Hau rein, Thomas.
Ich habe im zweiten Quartal tatsächlich nur ein Thema aufgeschrieben und das war die Nintendo Direct vom 18. Juni. Ja, der Juni ist ja in der Videospielgeschichte die letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre ein schöner Monat gewesen, weil der Geist der E3 wacht noch über uns. Und was hat die E3 so mit sich gebracht? Einfach sehr viele Spiele, Ankündigungen, Überraschungen, Gameplay-Videos. Also einfach eine Woche voller News und ja, der Geist lebt noch fort und da gibt es immer noch viele Events und viele Specials und so auch von Nintendo, die Direct. Und auch die war wieder vollgepackt mit vielen einzelnen Vorstellungen. Ich glaube, die ging über 40 Minuten, 45 Minuten. Ja, war doch knallbunt voll. Also ich kann mich leider nicht genau erinnern, welche von den Sachen zum ersten Mal aufgetaucht sind und welche wiederkehrend waren. Aber da war alles vertreten. Also von einem neuen Mario-Luigi-Spiel, von einem neuen Mario-Party-Spiel, Zelda, das erste Video für Metroid Prime und viele andere Sachen. Und ja, wie immer, man freut sich praktisch auf dieses Event oder auch diese ganze Woche, je nachdem, was man alles verfolgt. Und zumindest für meinen Teil, ich wurde nicht enttäuscht mit dem Video. Habt ihr die Direct verfolgt und hat es euch gefallen?
Also ich habe alle Directs oder zumindest die letzten Directs alle im Schnelldurchlauf angeschaut. Also alle hinterher, nicht live, als sie veröffentlicht wurden, sondern immer hinterher.
Was?
Ja, mache ich immer so. Es geht auch viel schneller. Dann doppelte Geschwindigkeit und Vorspulen und...
Wow.
Was mir da ein bisschen ins Auge gestochen hat, war Looney Tunes Wacky World of Sports, weil ich Looney Tunes eigentlich sehr gern mag und sah interessant aus auf jeden Fall. Donkey Kong Country Returns HD hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich hätte gern einen neuen Ableger. Genau, wir haben noch Super Mario Party Jamboree, was mir so ins Auge gestochen hat, was immer noch schön aussieht. Also die ganzen Trailers sahen eigentlich sehr vielversprechend aus. Und The Legend of Zelda Echoes of Wisdom habe ich auch in meine gedankliche werde ich weiterverfolgen Liste hinzugefügt.
Diesmal sogar unter richtigem Namen.
Ja, genau.
Dennis, ich lasse dir den Vortritt.
Tja, da haben wir wohl eine Überschneidung, weil das wäre auch mein Thema gewesen für das Quartal, weil das halt einfach das Ding war im Juni oder überhaupt in dem Quartal. Das war eine der coolsten Directs, finde ich, weil halt so viel Interessantes auch dabei war. Im Sinne von, wow, das sieht ja cool aus, muss ich mir jetzt nicht vielleicht unbedingt kaufen, aber cool, wow, interessant. Es gab Zelda, es gab Mario & Luigi Brothership, was nochmal wieder in der Reihe halt auch nochmal ein neues ist. Super Mario Party, hallo, neues Mario Party, das ist einfach Tradition, dass es gekauft wird und gespielt wird und so dann auch geschehen, Spoiler Alert. Ja klar, Donkey Kong Country Returns HD, HD Remake, aber ist trotzdem ein cooles Game. Metroid Prime 4, hallo, endlich nach all den Jahren. Was haben wir, wie lange haben wir gewartet, bis überhaupt mal ein Trailer kam?
Oh, 5, 6 Jahre?
Ich glaube 2019 haben sie gesagt, dass sie dran arbeiten, oder? Und ein Jahr später haben sie gesagt, sie fangen von vorne an.
Und das Krasse war, ich kann mich noch genau erinnern, als dieser Trailer dann zum Schluss kam, war dann so, okay, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Irgendwie sah es cool aus und dann so, ich weiß nicht, habe ich mir jetzt was Besseres erhofft? Nee, eigentlich. Und dann habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt, nochmal gedacht, okay, das ist geil, okay, ich freue mich drauf. Und dann so diese typischen, was wir alles entdeckt haben und bla. Und dann, wenn man so die ganzen Details dann gesehen hat, so gedacht, okay, geil, ich freue mich drauf. Und auch so viele kleine Sachen wie Stray oder das halt, keine Ahnung, Turok und Perfect Dark oder beziehungsweise ab 18 Titel so ein bisschen auf der Virtual Console noch kommen. Ja, ich weiß nicht, da war alles mögliche, Luigi's Mansion 2 und so weiter. Also das war vollgepackt mit allem Möglichen. Und ich dachte nur, ja, nice. Das hat jetzt, wie du schon sagst, so E3-Feeling gehabt, dass Nintendo mal so ein paar Dinger rausgehauen hat. Und natürlich on the top Legends of Zelda, Echoes of Wisdom, das erste Mal mit Zelda spielen. Also wow, geil. Und ja, auch wenn ich mir so gut wie nichts davon gekauft habe, also Zelda kann ich ja vielleicht noch auch reinschmeißen. Irgendwie würde ich es schon gern spielen, aber obwohl ich auch denke, dass das wahrscheinlich so im Gesamtkonzept das bessere Spiel ist im Vergleich zu Mario Party, habe ich mich doch für Mario Party entschieden, weil das einfach so seit Mario Party 1 eigentlich Tradition ist, dass ich eins spiele oder hab. Und Zelda habe ich so ein bisschen Angst, dass es mich nach einer Weile ein bisschen, dass es wieder links liegen bleibt, ne? Wie so manche. Ich meine, ich muss ja immer noch endlich Gendorf besiegen und dann habe ich das Große auch durch. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch diese Mechanik zu repetitiv wird irgendwann, so dass ich immer nur dasselbe baue, so wie beim Dings auch bei, wie heißt nicht Breath of the Wild,
Tears of the
andere.
Kingdom.
Ja, jetzt fange ich auch schon an wie Markus. Ja, Tears of the
Immer
King,
ein Hope hinten dran hängen.
Tears of the Wisdom Hope, dass man da halt quasi auch irgendwie immer angefangen hat, dann sowieso dieselben Sachen zu machen, weil die halt am effektivsten waren. Und ich denke, beim neuen Zelda werde ich wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, jedes Mal immer ein Bett bauen und um nach oben zu kommen, anstatt irgendwelche andere Sachen. Nicht, weil ich nicht kreativ wäre, das hoffe ich doch mal nicht, aber es ist halt so. Deswegen, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, aber Thomas hat's ja, vielleicht schaue ich mir das mal so ein bisschen an.
Ich habe natürlich mir die großen wichtigen Nintendo-Sachen angeguckt. Mario und Luigi Brothership, Nintendo World Championships, Donkey Kong Country Returns, Metal Slug Attack. Könnte witzig sein. Darkest Dungeon 2. Ich habe auf dem PC mir schon den zweiten Teil als Demo angeguckt und ich mag irgendwie diese Mechanik mit dem Kutsche durch die Gegend fahren nicht so richtig. Mal gucken, vielleicht muss ich mich noch reingrooven, aber das habe ich so, wenn's mal rabattiert ist, dann vielleicht vorgemerkt, aber ansonsten hat mich das auch nicht hinterm Ofen hervorgeholt. Marvel vs. Capcom Fighting Collection war auf jeden Fall interessant. Bei mir ist aber die Sache, die sind mir zu hektisch, zu chaotisch, zu bunt, zu laut, zu schrill, zu hyperaktiv.
Klingt so ein Geschwisterkampf, wenn die Eltern dich nicht unter Kontrolle haben.
Dann ist mir noch aufgefallen, klar, Echoes of Wisdom, das neue Zelda, das ging auch mehr so in die A Link to the Past Schiene, das habe ich sofort an der Map gesehen. Man sah ja so Teile der Oberwelt und dachte ich, oh, A Link to the Past. Trotzdem, ich warte, bis ich es irgendwo mal günstig oder vielleicht von irgendjemandem ausgeliehen bekomme. Ich muss dafür jetzt nicht 60 Euro zahlen. Wie schon gesagt, man hört es raus, diese Direct ist an mir so vorbeigeflutscht. Da ist nicht wirklich was, wo ich dachte, mein Gott, oh ja, darauf habe ich gewartet.
Schade.
Ja.
Du hast ja schon so angedeutet, dass dich andere Directs glücklicher gemacht haben.
Ich komme darauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Dieses Jahr gab es ja überhaupt gar keine E3, die ist ja sozusagen jetzt nicht mehr existent. Hattet ihr trotzdem dann so dieses E3-Ding, beziehungsweise ich muss zugeben, ich habe das zu der Zeit gar nicht so groß verfolgt. Haben die anderen Publisher auch so im Juni rum dann haufenweise Trailer rausgekloppt und Ankündigungen gebracht,
Ja,
oder
ja.
war das halt einfach irgendein Monat?
Also früher waren es ja auch 4 bis 5 große Shows, Nintendo, Sony, Microsoft, Ubisoft, Bethesda und so. Mittlerweile sind die ja alle übergegangen, in so Direct-mäßige Formate zu gehen. Also da gibt es immer noch reichlich so. Das Gesamtrahmenprogramm wurde schon noch übernommen. Ich weiß nicht, ob es im Rahmen von IGN oder irgendwas Ähnlichem abläuft. Ich glaube, Summerfest hieß es da. Also wir freuen uns nach wie vor, oder ich, auch wenn dann Microsoft zeigt, was sie Neues machen und Sony einfach so
New Trailer Reveal.
über die gesamte Spielebranche fürs nächste Jahr so zu bekommen.
Dennis, bitte, dein erstes Thema für das zweite Quartal.
Da Thomas jetzt hier eigentlich auch schon mein Thema mitgenommen hat, ich habe nämlich nichts Wirkliches so gefunden in diesem Quartal, außer noch ein Thema, aber dann würde ich das Anschluss hängen.
Dann ist jetzt nach Dennis der liebe Markus dran. Was hast du als erstes Thema?
Habe ich eine News gefunden. Die hat mich etwas überrascht, weil ich dachte, es wäre schon lang passiert. Der 3DS und die Wii U, die gingen offline im April 2024. Ja, man konnte ja schon längere Zeit nichts mehr Neues im eShop kaufen. Nur noch Sachen, die man schon gekauft hat, erneut runterladen. Und ja, es war absehbar, trifft mich jetzt auch nicht besonders hart. Aber ich dachte, man kann es erwähnen.
Wenn ich das gerade aber richtig lese, ist der Download von alten Spielen immer noch möglich. Also da steht, auf absehbare Zukunft ist das Herunterladen von Software-Updates oder erneuter Download gekaufter Spiele und herunterladbarer Inhalte aus dem Nintendo eShop immer noch möglich. Aber die Frage ist auch, wie lange das gültig bleibt. Das heißt nur in absehbarer Zukunft.
Ja, genau. Das denke ich nämlich auch, dass das 2 bis 3, 4 Jahre wahrscheinlich. 2, 3, 4 Jahre. Aber ich habe Geld dafür bezahlt und den allermeisten wird das wahrscheinlich wurscht sein. Aber wenn ich mir aus irgendwelchen Gründen mal wieder eine Wii U kaufen sollte oder ich meinen 3DS aus dem Schrank hole, dann finde ich es einfach doof, das nicht mehr runterladen zu können, in wann auch immer das ist. Ich habe Geld dafür bezahlt und das sind Vollpreisspiele. Wenn da sowieso Server laufen, die die Spiele für die aktuellen Systeme zum Download anbieten, also jetzt im Augenblick bei Nintendo die Switch, dann kann man doch an diese Server, die sowieso laufen, einfach noch ein paar Festplatten nebenher laufen lassen, knallt dann noch einen weiteren Daemon rein und dann lässt man darauf auch nochmal den eShop für 3DS und Wii U laufen. Ich meine, so groß wird der Traffic nicht sein. Auf der anderen Seite haben die Publisher ja auch weniger Kosten. Module pressen, Platinen bestücken, Anleitungen drucken, mit Inlays ausstatten, lagern, ausliefern. Das alles ist jetzt weg. Wenn man doch schon diesen ganzen Mehraufwand nicht mehr hat, dann kann man noch wenigstens, wenn die Spiele sowieso bezahlt wurden, im Hintergrund die Server laufen lassen.
Ich meine, du kannst jetzt auch kein Atari-Spiel mehr irgendwo reinstecken, weil du den Atari nirgendwo kaufen kannst oder mehr angeboten wird, ne? Außer du hast halt den Kasten noch irgendwo. Und so ist es halt in unserer neuen Welt so, dass halt die technische Möglichkeit eigentlich noch da ist, aber irgendwann sagen sie halt, ja gut, das Ding ist jetzt halt alt, wird halt nicht mehr supported und kauft unser neues Zeug, ne?
Wenn jetzt im Laden die Spiele aus dem Regal verschwinden, weil eben eine neue Konsole kommt, regt sich ja auch niemand drüber auf. Also warum dann, wenn jetzt im E-Shop die Spiele weg sind? Aber das sind zwei völlig andere Sachen. Also wenn du heute im Keller ein Atari findest und Spiele dazu, dann kannst du die eben noch spielen. Oder eben kannst du noch gucken, hat jemand noch Spiele und kannst die kaufen.
Flohmärkte leben davon.
Gebraucht kaufen, das kannst du ja bei digitalen Sachen eben nicht. Die sind halt einfach weg.
Ja gut, das stimmt.
Und die Richtung geht halt immer mehr in digital. Das wird dann halt irgendwann so sein, dass du halt keine vollwertige Konsole mehr oder kein vollwertiges Spiel mehr hast. Also zum Beispiel, du wirst dir die DLCs von Mario Kart nicht mehr runterladen können irgendwann für die Switch.
Mhm.
Das heißt zum Beispiel, muss ich nochmal kurz ausholen zu Wii U, wenn heute einer eine Wii U gebraucht kauft und vielleicht auch noch Mario Kart 8, dann hat er eben nur die normalen Cups und die Retro Cups. Aber die DLCs, die wird er nicht kaufen können. Es ist aus heutiger Sicht ein halbes Spiel, das er kriegt. Das heißt, bei den meisten Spielen ist es ja the worst case, dass du vielleicht nur ein halbes Spiel hast, aber es gibt ja auch Spiele, die mit dem Day-One-Patch, ohne dass du das Spiel gar nicht spielen kannst, das heißt, du verkaufst dann irgendwann bloß noch Schrott. Also da will dann auch keiner mehr das Spiel, wenn er weiß, er kann sich den Day-One-Patch nicht runterladen.
Zum Glück bei Nintendo nicht so oft der Fall.
Ja.
Aber es ist eine langsame Übergangsphase. Also ich glaube, es dauert nicht mehr viele Generationen, da wird es überall so sein, mit allem. Also im schlimmsten Fall Filme, Musik, E-Books, was auch immer.
Zu dem, was Dennis sagte, man kann heute kein Atari mehr kaufen, das ist richtig. Aber ich finde, der Vergleich hinkt, den bringen auch viele oft, aber ich finde, der hinkt. Markus hat es gerade schon angedeutet. Wenn ich mir meine Atari-Konsole und mein Atari-Spiel gekauft habe, dann habe ich die, dann besitze ich die. Wenn ich die verliere, verkaufe, mir das kaputt geht, dann bin ich eben irgendwie selber schuld. Im Zweifel kann ich aber an den Platinen noch herumlöten, vielleicht was austauschen und das Gerät nochmal irgendwie zum Laufen kriegen. Aber auf der anderen Seite ist es so, die SD-Karte geht kaputt oder so und ich kann mir das dann ja nicht neu runterladen. Ich habe aber, klar, die Preise sind anders, Inflation und so, aber ich habe im Grunde dasselbe Geld dafür bezahlt.
Was gut funktioniert, finde ich, und was ja schon da ist und auch nicht mehr weggeht, wenn ich bei Netflix in Monaten mehr ein Abo hole, dann ist mir schon im Kopf bewusst, zum Beispiel da, von den Filmen, die habe ich auch nur diesen Monat und dann sind die alle weg oder die Serien. Genauso, wenn ich einen Xbox Game Pass mal für einen Monat hole, um ein paar neue Spiele zu spielen, hat man ja schon im Kopf, beziehungsweise lässt man sich ja darauf ein, dass man sich wirklich Sachen nur noch ausleiht, wie früher in der Videothek. Das ist ein besseres Modell als jetzt halt diese Übergangsphase, wo man alte Sachen wirklich Vollpreis einzeln gekauft hat und die langsam verloren gehen. In Zukunft wird man sich wahrscheinlich so, wie es auch jetzt bei Steam heißt, du hast halt den Download dir verdient, bei so Abos einfach bewusst sagen, ich nutze das nur für eine gewisse Zeit, dann ist es auch wieder weg. Für die meisten Sachen mag das okay sein. Also ich mag es auch gern einfach, wenn ich sehe, oh, da gibt es ein Spiel, das will ich mir gar nicht kaufen. Ich will es nur einmal durchspielen. Und für 15 Euro im Monat kann ich 6 Spiele durchspielen, habe ich ja mega viel Geld gespart. Aber dann gibt es trotzdem so, sagen wir mal, Klassiker oder sowas. Oder man mag ja sich auch eine Sammlung aufbauen. Ja, das wird leider verloren gehen und das ist schon ein bisschen schade.
Ja, ich merke das auch immer mehr bei PC-Spielen beispielsweise. Es gibt Spiele, die sind auf der Original-CD natürlich mit Securom beispielsweise gesichert. Das ist ein alter Kopierschutz für die Leute, die das nicht kennen, der dafür sorgt, dass man immer die Original-CD im Laufwerk haben muss, sonst läuft das Spiel nicht. Und ja, Windows 10 und 11 unterstützen das gar nicht mehr. Das heißt, du kannst Spiele mit Securom nicht spielen, die laufen also beide nicht. Ja, was soll ich machen? Cracken darf ich es laut Gesetz nicht? Der Hersteller bietet mir keine Wahl, also ist das Spiel im Grunde, ich hab's original hier, aber es ist quasi wertlos geworden.
Da kann ich auch ein Beispiel nehmen, und zwar, wenn man in die Zeit zurückgeht, wo die Musik-CDs alle kopiergeschützt waren, da hatte ich auch das Problem, dass mein CD-Player die nicht erkannt hat. Und ich finde es eigentlich eine Frechheit, um praktisch Raubkopierer eins auszuwischen, diesen Kopierschutz drauf zu machen. Und ich als Käufer habe dann die Probleme damit. Und der sich's illegal holt, den juckt's ja nicht.
Ja, es geht ja sogar noch weiter. Leg mal eine DVD ein. Raubkopierer sind Verbrecher, bla 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 bla. Und du kannst das nicht skippen. Bei Disney musst du dir sogar noch Trailer minutenlang angucken. Mhm. Und der Raubkopierer, der lädt sich seine AVI runter und spielt die einfach ab.
Ja.
Die Ehrlichen sind nur benachteiligt, so ist es halt.
Ich frage mich, was die sich da denken. Also wer guckt sich das dann an, ja, und denkt sich, oh, darf man das gar nicht? Weil der sieht, der hat die Original.
Vielleicht sind ja manche so ehrlich, dass sie das mit dem Intro und den Trailern kopieren und dann auch leiden.
Bestimmt, Thomas. Dann war Markus jetzt gerade dran, richtig? Ja.
Ja, jetzt bist du dran.
Ja, das ist witzig. Ihr drei habt alle nur jeweils ein Thema. Dennis will seins erst gleich nennen. Ich habe zwar zwei Themen, hätte aber noch ein drittes, das ich zumindest erwähnen möchte. Deshalb erwähne ich das jetzt mal vorweg. Und zwar gab es im zweiten Quartal die 5 Original Mega Man Games für Game Boy, Game Boy Color und Super Game Boy. Gab's auf einen Rutsch, direkt auf einen Schlag. Und das fand ich ärgere mich ja über NSO und finde die Spiele immer so dröge und so. Aber da habe ich mich echt gefreut und hab da auch mit Eifer die Spiele innerhalb von 1-2 Tagen hintereinander weg durchgespielt. Es war schön, diesen kleinen Retro-Trip zu machen. Hab mich an vieles erinnert, gerade den zweiten Teil, der von allen so gehasst wird. Ich finde den toll. Den habe ich gerne nochmal gespielt. Und ja, alle 5 Mega Man Game Boy Spiele im Nintendo Switch Online Angebot. Guckt's euch gerne an. Wollte ich nur gerade erwähnt haben.
Eine Frage von Unwissenden. Wie alt weichen die Spiele von den NES-Spielen ab?
Also die Level sind komplett neu gestaltet. Aber die Level-Elemente und Gegner und so, die werden alle weiter benutzt.
Okay. Für mich waren Mega Man immer die NES-Klassiker.
Ja, ist hauptsächlich auch für mich auf dem NES. Muss aber auch beim 5., um deine Frage noch fertig zu beantworten, Thomas, der 5. ist eine komplette Neuentwicklung.
Okay.
Da heißen auch die Gegner anders. Die heißen so Mercury und Venus und so.
Aber das heißt auch, wenn man die NES-Teile auswendig kennt, hat man mit den Gameboy-Teilen neue Level und Herausforderungen.
Richtig, genau.
Ich fände die immer bockschwer, die Mega Man-Spiele.
Die sind nicht von Pappe, ja? Gut, dann also mein erstes eigentliches Thema. Am 23. Mai erschien Paper Mario, die Legende vom Äonentor, als Remake, Remaster für die Switch. Und das habe ich mir tatsächlich mal gefallen lassen. Ich habe mich sogar zuerst echt total drauf gefreut. Allerdings habe ich dann beim Spielen gemerkt, dass es auch genügt hätte, mir zumindest, wenn sie das GameCube-Original für ein 20 als Emulator-Download im Nintendo Online-Ding anbieten. Ähnlich wie bei der Mario 3D Collection, was ja im Grunde auch nur die Original-ROMs waren, mit ein bisschen hier und da drauf gepatcht. Aber Ich hätte das Original genauso gern gespielt. Letztlich habe ich dann auch gegen Ende des Spiels keine Lust mehr drauf gehabt, weiterzuspielen. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich durch das Spiel viel zu einfach durchgekommen bin. Denn ich hatte das Spiel schwerer in Erinnerung. Und ich habe bei den Level-Ups auch fast nur Ordenpunkte investiert. Und ich glaube, einmal in Lebenspunkte und ein- oder zweimal in Blütenpunkte. Und vielleicht war das auch zufällig die richtige Technik, die mir damals nicht bekannt war. Aber ich bin einfach durch das Spiel so durchgelaufen. Ich hatte dann am Ende, ich war im Palast von der Schattenkönigin, so wirklich kurz vor Ende, und habe dann auf einmal aufgehört, das zu spielen. Bis dahin habe ich auch meinen Spaß gehabt, so irgendwie. So, es war toll, mich zu erinnern, und Grafik ist toll, Effekte sind toll. Aber mir fehlte die Herausforderung.
Haben wenigstens die neuen dann gepasst?
Du meinst diese Endgame-Gegner?
Ja.
Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich wollte erst die Story durchspielen und mir das sozusagen verdienen, diese neuen Bosse. Ich hoffe, wir haben jetzt die Leute nicht gespoilert. Aber wie gesagt, ich habe dann kurz vor Ende irgendwie, ich habe einfach aufgehört.
Krass. Auf jeden Fall ein Klassiker, das Spiel. Und das Remake an sich war auch mega schön gestaltet und alles neu aufgesetzt. Ich habe es mir selber noch nicht geholt. Ich warte mal ab, wenn es das irgendwann mal vielleicht in einem besseren Angebot gibt. Lust hätte ich schon mal wieder drauf. Aber ich verstehe tatsächlich dass Spiele einfacher erscheinen als früher. Ich weiß noch, ich habe vor, ja, wann war das? 98 monatelang mit Ocarina of Time zu kämpfen gehabt. Und klar, ich kenne das Spiel mittlerweile auch auswendig, das macht es einfacher. Aber ich bin tatsächlich, ich glaube, innerhalb von 5 Tagen durchgekommen. Und ja, manche Sachen ändern sich ein bisschen. Hat aber dem Spielspaß keinen Abbruch getan in dem Fall. Hab's nicht zur Seite gelegt vorm Ende, aber das ist schon bei anderen Spielen dafür auch schon passiert. Einfach weil, ja, irgendwann, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, der Spielspaß fehlt. Ich weiß nicht, ob es die Herausforderung ist, aber vielleicht ist es auch zu alt und zu bekannt.
Ich finde den Vergleich, den du gemacht hast, interessant, aber ich habe Paper Mario 2 immer gemocht. Mhm. Ich hatte das damals zum Release-Tag auf dem GameCube gekauft und sofort angefangen zu spielen und fand das großartig. Ich habe das innerhalb weniger Tage durchgespielt. Mhm. Hab das 3-4 Jahre später nochmal durchgespielt, aber dann nicht mehr. Das heißt, ich habe das Spiel also 2-mal gespielt und hatte eine lange Pause. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob ich das Spiel so gut kann, weil ich das so oft gespielt habe und alles in- und auswendig kenne. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen in dem Fall.
Mhm. Ja.
Aber ich kenne das Phänomen, das du beschrieben hast, beispielsweise mit Mario World oder A Link to the Past.
Ja, genau. Link to the Past, Schattenwelt, 2., 3. Tempel, so, oh, das jetzt reicht's auch wieder.
Paper Mario, muss ich gestehen, ich habe das Original nie gespielt und ich habe jetzt auch das Remake nicht gespielt. Aber allgemein zu Remakes kann ich sagen, ich fand zum Beispiel das Zelda Twilight Princess HD Remake, bin ich besser durchgekommen als damals die Wii-Version. Aber ich glaube, das liegt einfach daran auch, man wird älter, man verbessert sich einfach auch, was das Gameplay angeht. Man weiß schneller, wie man drauf auf was reagieren muss. Man durchschaut die Bosse schneller. Das hatte ich damals nicht, ja, so. Ich glaube, dass das manchmal die Gründe sind, warum man heute besser durchkommt als damals, wo das Spiel halt rauskam und man halt dann 16, 17, 18 war.
Also mit dem Alter wird man ein bisschen langsamer und träger beim Spielen.
Ja.
Es müsste andersrum sein.
Ich finde es auch so ein Phänomen, wenn dann irgendwelche Spiele rauskommen und die einen sagen, oh, das ist bockschwer, wie kann man sowas rausbringen? Die anderen sagen, das war ja voll easy, das war ja überhaupt keine Herausforderung. Und ich glaube, das sind genau die Gründe, welche Erfahrungen vielleicht auch manche Spieler haben. Zum Beispiel Super Mario Bros. Wonder, bis auf ein paar Aufgaben und auch die Spezialwelt, nicht besonders schwer. Aber wenn ich jetzt nochmal 16 wäre und das Spiel wäre rausgekommen, weiß ich nicht, ob ich denn das dann auch so locker gesehen hätte. Es gab halt viele Erinnerungen, wo du einfach so das Gefühl hast, ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt nach links laufen, weil der Weg nach rechts zeigt. Das sind so Sachen, die lernst du einfach mit der Zeit.
Ich glaube auch. Die Erfahrung einfach.
Das stimmt, Erfahrung.
Ich kann mir vorstellen, dass es für Entwickler einfach schwierig ist, diese Balance zu finden, was den Schwierigkeitsgrad angeht, weil du möchtest die Jüngeren ansprechen, die einsteigen sollen, ja, die auch Mario-Fans werden sollen. Gleichzeitig musst du aber auch die Älteren bedienen mit neuen Ideen und vielleicht auch mit Herausforderungen. Hat jetzt nichts mit dem Thema gerade zu tun, aber ich finde es interessant, was sich Entwickler heutzutage vielleicht Gedanken machen müssen, wo sie vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht machen mussten.
aber man muss doch da auch bedenken, man kann doch einfach Optionen anbieten oder Schwierigkeitsgrade. Ich meine, es gibt so viele Spiele, wo ich mir im Zweifel den Schwierigkeitsgrad auch selber anpassen kann. Ich kann einstellen, ich mache normalen Schaden, ich mache halben Schaden, ich mache dreifachen Schaden. Die Gegner machen halben Schaden, dreifachen, doppelten Schaden. Ich kriege nur halb so viele oder vierfache Erfahrungspunkte. Ich finde viel Gold, ich finde wenig Gold. Das kann man doch alles den Leuten anbieten. Dann kann ich mir das selber einstellen, wenn ich es leicht oder schwer haben will.
Ich habe das Gefühl, es ist nicht nur der Schwierigkeitsgrad, es ist so die Filme, die vor 20, 30 Jahren als gute oder spannende Actionfilme durchgingen, damit die neuen Generationen nicht mehr glücklich. Oder was vor 70 Jahren, ja, ein bisschen übertrieben, aber was so 1970
als wir noch jünger waren, vor 70 Jahren
gruselig war, damit lockst du heutzutage keine Horrorfans mehr ins Kino. Und bei Spielen ist es, glaube ich, ein bisschen so ähnlich. Was ich aber lustig finde, ist mit dieser Erfahrung, das stimmt schon, nämlich es ist immer sehr witzig mit jungen Spielern, also zum Beispiel nicht Neffen, die gerade, keine Ahnung, irgendwo zwischen 8 und 12 Jahren sind und nicht ihr 15. Mario, sondern ihr erstes oder zweites Spielen oder Zelda, da genau zu beobachten, wie die so manche Muster oder so einfach Sachen, die man schon erkennt, hier versteckt sich irgendwas Unsichtbares, hier kann man durch die Wand laufen oder durch den Wasserfall, wie das wirklich noch nicht so drin ist und man einfach schon ein komplett anderes Gespür hat, wenn man irgendwo in eine Gegend kommt. Wie Markus schon gesagt hat, ja, der Weg geht hier rechts lang, aber ich weiß genau, ich werde auch links erkunden und durch die Mitte und oben und unten, weil da versteckt sich garantiert was. Und es ist schon unterhaltsam, auch das bei den jungen Spielern zu sehen.
Also zuerst mal, du hast recht, Thomas. Die Kids heute haben andere Maßstäbe, was ein guter Actionfilm ist, als wir in den 80ern, 90ern oder sogar noch unsere Altvorderen. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Kids sollen ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigenen Sachen toll finden. Finde ich sogar gut, sollen sie gerne. Aber gerade dann ist es doch wichtig, wenn man mir Schwierigkeitsgrade anbietet. Ich verstehe wirklich, denkt euch mal zurück an Super Mario 3D Land. 4, 5 Dutzend Level war das einfach, das war lächerlich. Das war gar nichts.
Ab Welt 6 habe ich gemerkt, oh, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Und dann aber erst nach der, wo dann die Spezialwelten anfangen, wurde es okay vom Schwierigkeitsgrad her. Aber so die ersten 6 Welten, ja, das wäre wahrscheinlich früher nicht mal die erste Welt gewesen. Vom Schwierigkeitsgrad her, das stimmt schon, ja.
Definitiv.
Deswegen gab es ja dann auch nochmal 8 Spezialwelten.
Aber wie kann man denn von jemandem mit etwas mehr Erfahrung und etwas mehr Skill erwarten, dass der dann einfach nur so da durchläuft? Und der weiß ja auch noch nichts davon, dass er jetzt erstmal nur in der ersten Hälfte des Spiels ist.
Also bei Mario Wonders hatte ich das auch so, oh ja, das erste Level, das zweite Level, das dritte Level, wird das auch mal schwer. Und dann kam mir einmal so diese Abzweigung, wo dann diese super heavy Dinger waren, wo man schon richtig timen musste. Da dachte ich, okay, ja, das ist schon eher was. Aber ja, der Rest war eigentlich auch eher gemütlich.
Ich finde es auch immer herrlich, dieses, wenn du 15 Mal Level nicht abschließt, dass am Anfang dann gleich diese Unverwundbarkeit oder so auftaucht. Muss ich auch mal schmunzeln, denke ich mir, ja, das hätte ich dir gern gewünscht damals bei Super Mario Bros. 1, 3 oder was auch immer.
Ich habe mich da manchmal geschämt, wenn das dann aufgetaucht ist.
Ich bin dann auch immer so stolz, wenn es bei mir auftaucht, zu sagen, nein, ich nehme das nicht in Anspruch. Ich schaffe das oldschool.
Ist bei mir auch so, ja, ja.
Ja, das habe ich auch nie. Aber allein schon, dass es auftaucht, war halt so, okay, das Spiel sagt mir jetzt, du bist zu doof.
Loser.
Ja. Am besten noch ein Achievement freigeschaltet, was man nicht mehr aus dem Profil kriegt. Weil ich habe schon gemerkt, bei Fortnite und Call of Duty kann ich nicht mithalten, aber bei Mario Kart, also wie der Jörg sagt, da haben wir einfach 30 Jahre Vorsprung. Es sei denn, irgendwann in 10 Jahren starten wir alle mit einem neuen Spiel, das alles ein bisschen anders ist und dann ist es vielleicht wieder ausgeglichen.
Also das sind meine Erfahrungen ein bisschen anders. Also wenn ich Mario Kart mit Kindern spiele, dann gewinnen die ganz oft auch, gerade auf das Gummibandprinzip, da kommt dann so viel auf dich eingedrescht. Und dann hast du halt mal Pech vorm Ziel und die treffen halt 3 Sachen hintereinander und dann überholen die dich halt. Oder du kommst einfach nicht aus dem Mittelfeld raus, weil du die ganze Zeit abgeschossen wirst von der CPU.
Sowas gibt's, aber das landet dann nicht auf meinem Ego wegen Können, sondern das ist Mario Kart.
Aber klar, man holt natürlich durch die Erfahrung, holt man halt auch schneller wieder auf, wenn's mal gut läuft, ja.
Gut, dann zweite Runde. Und wenn ich jetzt also aufgepasst habe, hat Thomas kein zweites Thema. Ist das richtig?
Richtig.
Dann ist jetzt Dennis dran mit seinem ja eigentlich ja ersten Thema.
Ja, eigentlich nur erstes Thema, weil es zeitlich vorher war. Und zwar wurde am 3. Mai von dem Zelda Movie Director gesagt, er kümmert sich darum, dass der Film geil wird. Und da wurde quasi ein Zelda-Film angekündigt. Und zwar ein Live-Action-Film, also mit echten Schauspielern, kein animierter, wie jetzt der Mario-Film. Und er ist halt schon sehr lange Fan. Er will quasi so das nächste Star Wars machen, wobei ich hoffe, dass er dann eher das alte meint, aber so, dass halt seine Kindheit aus Zelda bestand und bis in die jetzige Zeit sozusagen. Und ich finde es ja immer gut, wenn man einen Fan hat, der eine Sache macht, weil dann kann man zumindest davon ausgehen, dass er die Ahnung hat und Herzblut reinsteckt. Ich meine, es hat, wie hieß er, der von Resident Evil, der hat halt auch gesagt, dass er das mochte, aber das Gefühl hatte ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt. Also die News fand ich sowieso cool, dass da jetzt wirklich ein Film kommen soll. Das wird wahrscheinlich noch dauern. Wes Ball heißt der jetzt. Aber ich habe Hoffnung und hoffe, dass sie da halt genauso viel Energie reinstecken wie in dem Mario-Film, dass er dann auch cool gecastet wird und da halt eben Zelda Cooles rauskommt.
Wobei ja Zelda vom Genre her in eine ganz andere Richtung geht, also das wird weniger humoristisch sein, sondern...
Wahrscheinlich sogar eher ein Touch düster.
Kann man wahrscheinlich so oder so machen, aber ich habe Angst bei solchen Themen. Also ich brauche da schon sehr viel Hoffnung und Glauben, um nicht schon von vornherein zu denken, dass erstens, das kann nichts werden, weil einfach Spieleverfilmungen immer schwer haben. Und das Team dahinter macht mir auch überhaupt so keine Hoffnung, dass die eine Erfahrung mit der Art vom Film hätten, was dabei rauskommen könnte, sollte. Die mögen auch Fans und leidenschaftliche Spieler gewesen sein wie früher, aber ist immer schwierig. Also wer weiß, wie viel das Studio sich noch einmischt.
Gerade bei Zelda, also bei einem Zelda-Film, kann ich mir das sogar als sehr gut funktionierend vorstellen. Da ist ein junger Mann, der durch die Gegend streift, er fährt von irgendeiner Gefahr. Was macht der? Der nimmt Schwert und Schild, streift durch die Lande, kämpft gegen Monster, kämpft sich durch Verliese, besiegt da die Bosse und so.
Nach dem, was du erzählst, würde ich mir da eher eine Serie vorstellen.
Ja, vielleicht kann man auch eine Serie draus machen, aber ich will nur sagen, ich kann mir vorstellen, so ein Typ kämpft gegen Monster und vielleicht gegen Drachen oder irgendwelche Spinnenwesen und so. Die müssen ja nicht allzu gruselig aussehen im Zweifel, dass es auch noch USK 12 ist. Also das kann ich mir schon vorstellen. Da ist viel Narration, die sich von alleine ergibt. Einfach durch die ganze Action auch mit den Kämpfen und so. Also das würde mich wundern, wenn das nicht funktioniert. Da muss man schon wirklich ganz viel Mist machen, dass das ein schlechter Film wird.
Alles, was du gesagt hast, kann in einem super geilen Film passieren. Und alles, was du gesagt hast, kann in einem richtig schlechten Film passieren.
Mein Dungeons and Dragons war auch unterhaltsam, aber war halt auch an vielen Stellen ein bisschen doof oder halt komisch.
Sie sind aber die komplette Selbstironie-Schiene gefahren.
Richtig, genau. Sie haben aber trotzdem halt Fanservice reingepackt und Elemente reingebracht, dass halt D&D-Fans das halt wieder erkannt haben. Ne? Bei Zelda ist halt die große Herausforderung, Link spricht ja nie. Ne? Also es ist ja, da wird jetzt erstmal halt jemand sprechen.
Ist doch bei Mario dasselbe.
Ja, gut, er hat ja aber mal ein paar so Sprüche, aber ja, klar. Es gab ja mal, ja gut, Excuse Me gab's ja auch.
Vielleicht kriegen sie es halt ja auch hin, einen Film zu machen, ohne dass Link spricht.
Ja, vielleicht, das wäre ja mal was Interessantes, dass er nur durch seine Mimik quasi spricht.
Ehrlich gesagt, ich würde Excuse Me angenehmer finden als alle 30 Sekunden Hey, listen!
Ja, hurra!
Ja, ich habe so das Gefühl, Fantasy-mäßig muss man sich im weitesten Sinne auch immer noch an Herr der Ringe messen, wenn es darum geht, so eine Fantasy-Welt mit verschiedenen Völkern und Schwertbogen.
Ich finde es wichtig, dass sie aber einen eigenen Stil entwickeln, weil sonst ist wieder so generisches Fantasy, ne? Weil Zelda oder die Welt um Legend of Zelda hat ja schon sehr viele schrullige Charaktere. Das Look and Feel gab es auch viele. Deswegen, Interaktionen sind auch wichtig, aber das Problem an Filmen ist oftmals, ein Link allein trägt den Film meistens nicht, ne? Also muss er irgendwelche Sidekicks haben, die halt mit ihm mitreisen, weil man das halt so macht, weil halt dann eine Interaktion mehr da ist. Aber wer soll da mitlaufen, ne? Weil meistens ist er allein unterwegs. Ich meine, er könnte mal, je nachdem, welche Zelda-Reihe man nimmt, die ihm ein paar Mal mitrennen oder der Sheik oder so. Und die zwei könnten dann Action machen. Keine Ahnung, halt irgendwie.
In neuen Zelda-Spielen ist es doch normal, dass man Gefährten hat.
Ja, stimmt, stimmt. Das könnte man tatsächlich in die Richtung gehen, ja.
Der Film muss natürlich eine interessante Story und ein bisschen Action haben. Es ist nun mal ein Zelda-Spiel-Film. Aber es muss vor allem auch optisch passen. Wenn die Soras nicht aussehen wie die Soras, wenn Sheik nicht aussieht wie Sheik, vielleicht kann man sogar versteckt den einen oder anderen Gag einbauen, so vielleicht Marin und Tarin aus Link's Awakening, dass man, ne, da ist eine junge Frau, die sagt, komm Opa, wir müssen doch noch zum Markt. Ja, Marin, ich komm ja schon. Einfach nur so als Cameo-Auftritt oder so, das würde schon genügen, aber die dürfen das nicht wie bei dem Mario-Film machen, das alles so in die Fresse und guck mal hier und noch mal Fanservice und hier noch eine Sache, die ihr bemerken müsst. Wenn man das nicht so übermäßig macht, sondern das so zwar auffällig genug, aber nicht vordergründig, ich glaube, dann kann das funktionieren. Aber wichtig ist, der Film muss im Zelda-Universum auch stattfinden.
Ja. Ja. Und die Frage, ob es in die dunkle Ecke geht oder in die bisschen fröhlichere Ecke, ne? Weil Ganondorf hat ja immer irgendwas Dunkles, Böses.
Frage ist, wer das Zielpublikum werden soll.
Ja, wahrscheinlich wieder 12 oder jünger.
Ja, also gerade ist ja auch Herr der Ringe gefallen. Und du hast recht, Dennis, natürlich muss das ein eigenes Universum sein. Aber so von der Machart, vom Setting, vom Look and Feel, kann ich mir das gut so wie die Herr-der-Ringe-Filme vorstellen.
Ja.
Und dann ist es auch nicht so böse, nicht so düster.
Es kann ein bisschen bunter sein, vielleicht.
Aber der Film darf bitte nicht damit anfangen, dass Link aufwacht. Hey, du musst aufstehen, du musst los, wir müssen jetzt irgendwo hin.
Doch, das wäre super witzig.
Das könnte aber passieren, weil das eigentlich in fast jedem Ableger so ist.
Ja, eben.
Ja, ja.
Das muss rein, nur halt anders.
Und sag mal so, also Ocarina of Time würde sich ja schon so ein bisschen anbieten, mit dem Dekobaum reden, dann zum Vulkan gehen.
Also Fantasy-Verfilmung, ich meine, da gibt es zwei Paradebeispiele, also Warcraft und Prince of Persia, finde ich. Hinter beiden Filmen waren von meiner Meinung her gesagt deutlich bessere Teams dahinter, wo du am Anfang gedacht hast, okay, die haben einen Regisseur engagiert, der hat viele gute Filme gemacht und da ist ein Studio dahinter, die haben auch da schon gute Verfilmungen gemacht, aber und die haben es trotzdem auch nicht geschafft, dieses gewisse Etwas, dieses Feeling von dem Spiel auf die Leinwand zu bringen, egal wie nah die Bilder oder die Sounds oder die Geschichte an der Vorlage sind. Also ich glaube, es ist echt schwierig, es muss irgendwie alles stimmen und zusammenkommen.
Ja, wir sind gespannt.
Wäre auch die Frage, nach welchem Spiel, weil das hat Markus gerade angedeutet und das finde ich sehr interessant, auf welchem Spiel der Film basiert, Ocarina of Time, Link to the Past, Twilight Princess und so. Das sind ja auch immer noch mal andere Gegenden, oder ne, dann gibt's da den Dekobaum oder es gibt ihn eben nicht.
Ja.
Also, oh Gott, da gibt's so viel.
Oder eben sie machen was Neues. Also aus einem Spiel quasi die Story nacherzählen, sondern vielleicht was Neues.
Nee, nicht die Story nacherzählen, aber der Film kann ja in diesem Spiele-Universum spielen, davor, danach oder so.
Ja, wobei eigentlich seit Twilight Princess gibt's eigentlich diese, ja, wie nennt man's, Erdteile, Edin und... ich weiß jetzt die anderen zwei nicht mehr.
Die drei Götter, meinst du, oder?
Also das haben die eigentlich sehr lange jetzt beibehalten. Also gibt's auch bei Tears of the Kingdom und bei Breath of the Wild. Ja, und hier und da ist mal was anderes platziert, aber so im Groben und Ganzen ist es eigentlich seit 2006 mehr oder weniger kontinuierlich. Außer man geht jetzt halt auf andere Ableger von Game Boy Advance oder 3DS.
Vielleicht wäre es auch besser, sich auf ein Spiel zu konzentrieren, weil wenn sie sich denken, oh, wir nehmen das Beste, was uns am meisten gefällt, aus jedem Spiel heraus, dann ist die Gefahr, dass es so ein Mischmasch wird, finde ich viel größer.
Dann ist es von allem so ein bisschen, aber nicht so richtig.
Ja, muss man mal schauen. Also ich finde es einfach spannend. Vielleicht will ich einfach nur so schlecht wie möglich darüber denken, dass ich danach positiv überrascht bin.
Gar nicht so viel drüber nachdenken. Du musst ja nicht filmen.
Ich will, dass es gut ist. Wenn es nicht gut ist...
Wenn du die Erwartungen zu hoch steckst, wirst du enttäuscht, weißt du.
Ja, aber wenn es nicht gut ist, dann wann kommt mal der nächste Zelda-Film? Also, weißt du, es ist nicht so, dass es dann jedes Jahr eine Chance gibt.
Das wollte ich gerade sagen. Man könnte sogar mehr Teile daraus machen. Dann jedes Jahr oder alle 2 Jahre gibt es dann die Fortsetzung davon. Im ersten Film ist es der junge Link, der erstmal Aufgaben bestehen muss. Im zweiten Film machen wir Zeitsprung von 5 Jahren. Das waren nur Prüfungen damals und jetzt muss er das Abenteuer bestehen. Denn jetzt ist das Böse, was damals angekündigt wurde, da. Ach Gott, da kann man so viel machen. Das erzählt sich von selbst.
Ja, man muss nur filtern.
Ja.
Ich glaube, das ist das große Problem.
Man muss sich halt nur für ein Spiele-Universum entscheiden.
Ja, wir müssen viele Entscheidungen treffen.
Ja, Markus, Entscheidungen treffen. Hast du dich entschieden, ob du nicht doch noch ein zweites Thema hast, oder?
Leider nein.
Okay, dann mache ich mein zweites oder streng genommen ja mein drittes Thema. Und zwar, eigentlich ist es nur mehr eine Bemerkung gewesen, die verschiedentlich aufgegriffen wurde. Unter anderem bei IGN, da habe ich es damals gelesen. Die Nintendo Switch ist die am längsten laufende Nintendo-Konsole. Ich habe da jetzt keine ambivalenten Gefühle oder so. Finde das gut. Im Gegenteil, würde ich sogar sagen, ich würde es gut finden, wenn es auch in Zukunft so bliebe, dass Systeme länger aktuell sind. Na klar, grafisch werden die dann nicht mehr mit Computern mithalten, aber hey, am Ende speichern auch Geld. Und man kann ja auch aus Hardware immer noch mal was rausholen, wenn man anfängt zu optimieren. Aber ich würde das toll finden und ja, das wollte ich eigentlich noch gern mit reinnehmen, weil ich fand das, abgesehen von der Direct, die ich auch auf meiner Liste hatte eigentlich, dachte ich mir, gut, dann nehme ich das noch mit rein und dann kann man vielleicht darüber sprechen.
Deine Spiele bleiben länger gültig.
Also ich finde es grundsätzlich auch gut, da ja die Entwickler eigentlich auch immer länger brauchen, um Spiele fertig zu kriegen. Die sind ja teilweise echt 5, 6, 7, 8 Jahre entwickeln. Passt es ja zu denen auch, weil wenn die jetzt heute anfangen, ein Spiel zu entwickeln, bis es dann fertig ist, sind 2 Konsolengenerationen ins Land gegangen und es wirkt dann total veraltet oder so. Und da finde ich eigentlich diese Entschleunigung durch längere, dass einfach eine Konsole länger auf dem Markt besteht, bevor es abgelöst wird, eigentlich nur von Vorteil. Also spart ja auch Geld. Ich muss mir nicht alle 4 Jahre eine neue Konsole kaufen, sondern alle 7 Jahre.
Manchmal freut man sich schon über so den Generationssprung. Wobei der früher viel krasser war, finde ich.
Ja, das Problem ist, dass die Technik heute allgemein sehr, sehr langsam voranschreitet. Wir haben, egal in welchen Bereichen, gar keinen großen Sprung mehr so richtig, ne? Du hast jetzt nicht diese VHS-Kassette auf DVD, ne? Das war, wow! Was passiert denn heutzutage? Es wird alles immer ein bisschen schneller vielleicht, aber auch nicht wirklich. Ja. Du kriegst faltbare Handys, ja super. Aber so richtig was Geiles war jetzt nicht mehr seit langem, ne?
Ich meine, Nintendo hinkt immer ein bisschen hinterher, was so die grafische Qualität angeht oder die Leistungsstärke, wie Jörg schon gesagt hat, auch mit dem PC. Da kann man sich schon auf einen, sagen wir mal, einen Sprung freuen. Aber es ist auch, finde ich, nicht mehr so wichtig wie früher. Also vielleicht liegt es auch am Alter und am anderen Alltag. Mir ist das jetzt auch gar nicht so aufgefallen, dass ich jetzt auf die nächste Switch so lange warte wie noch nie. Ich habe auch eher das Gefühl, so lass denen Zeit. Hauptsache, es lohnt sich, wenn es da ist. Lieber auf jeden Fall was Innovatives mal wieder bekommen, wie so oft, oder was Robustes, keine Ahnung, wie auch immer sich's dann auszeichnet, wie es bei den Spielen eigentlich bei Nintendo ist. Gib denen Zeit, wenn das nächste Zelda 5 Jahre braucht, ist auch okay. Fast immer lohnt sich's.
Ich muss auch sagen, ich finde, wenn ich jetzt mal mir PS3 angucke und dann PS5 nehme, und wenn's die Pro wäre, es sieht halt doch sehr ähnlich aus, also grafisch, was mir der Bildschirm zeigt. Das sieht sehr ähnlich aus. Klar ist das höhere Auflösung, feinere Texturen und bessere Animationen und so, auf jeden Fall. Aber ich sehe das zwar, aber es beeindruckt mich nicht. Es fällt mir nicht so richtig echt auf, wenn ich das sehe. Der letzte wirkliche echte Sprung, wo ich das nochmal gemerkt habe, war eben vom Super Nintendo zum N64 hin, weil das eben 3D war. Das sah nochmal komplett anders aus. Mhm. Wenn man großzügig ist, und da bin ich jetzt sehr großzügig, weil es mich nicht so beeindruckt hat, aber was ich noch so halbwegs cool fand, war 3D ohne Brille. Also beim 3DS. Ich gucke einfach drauf und auf einmal, das ist, was, das funktioniert,
ja. Das war richtig cool eigentlich. Ich habe auch so das Gefühl, dass mich als nächstes erstmal wieder was richtig überraschen muss. Ich merke selber von mir, dass ich halt vom Zocken, ich zocke eigentlich kaum noch so Sachen, also viel, sondern halt nur noch so bestimmte Sachen, was halt gerade so passt, ne? Und Nintendo muss, glaube ich, schon, ich meine, klar, ich habe mir jetzt mal Party Jamboree gekauft, aber das hat noch so andere Gründe, aber es ist halt auch, es muss halt jetzt mit der nächsten Konsole auf jeden Fall irgendwas Interessantes passieren. Und wenn sie einfach nur weitere Switch-Remakes, HD-Remakes oder was auch immer, wo ich mir denke, kann funktionieren, aber fände ich schade, ne? Also ich hoffe, dass Nintendo da auf jeden Fall irgendwas Interessantes im Schlepptau hat. Sie lassen sich ja schließlich auch Zeit, gerade.
Ich denke, Remakes werden garantiert kommen, weil das läuft einfach. Und es warten ja manche schon seit Jahren auf ein Twilight Princess Remake. Also wenn es für die Switch nicht kommt, kommt es für die Switch 2. Aber was wir hoffentlich nicht mehr sehen werden, ist Mario Kart 8 Deluxe Ultimate oder sowas, dass es noch eine dritte Konsolengeneration rauskommt. Wobei ich sagen muss, ich finde es nach wie vor, das ist das beste Mario Kart, das es je gab. Ja. Und ich spiele es auch immer noch gern.
Aber da will man mal was Neues sehen.
Richtig. Und das will ich sehen. Was ist wirklich das Neue?
Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ich glaube, es reicht nicht einfach Mario Kart 9 rauszubringen mit dem Stand von Mario Kart 8. und einfach neue Strecken. Es wird dann vielleicht andere Items noch geben, kommen nur eins dazu, eins fällt weg. Keine Ahnung, machen sie im Battle-Modus noch irgendwas. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie irgendwas machen, was mir nicht gefällt. Weil ich halt Mario Kart 8 so gut finde, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man was anders machen kann und es trotzdem gleich gut oder sogar besser ist.
War das früher anders? Also ich meine, Nintendo hat doch schon immer versucht, Sachen anders zu machen.
Ich fand zum Beispiel bei Mario Kart Wii, finde ich, eins der schlechtesten Mario Karts im Nachhinein. Weil einfach diese Halfpipes und diese Stunts, da wurde so den Fokus drauf gesetzt. Ja, das Item-Geballere, ich glaube, das hat man auch schon ein paar Mal, dass da einfach zu viel umgeht und auch sehr schlechte Items, die Gewitterwolke zum Beispiel, die dir gar nichts bringt, wenn du weiter hinten bist. Eher noch ein Nachteil, also das ist dann eher noch ein Mittelfinger noch gezeigt. Und es ist bei Mario Kart 8 zum Beispiel auch nur eine Kleinigkeit, aber ich finde, es macht so viel aus, dieses Anti-Gravity.
Ja, das war ein Geniestreich, ja.
Dass du wirklich auch drauf aus bist, andere Leute zu rammen, um ein bisschen Speed zu kriegen. Teilweise hat es auch oft geklappt, also wenn ich letztens auch mit einem Kumpel gefahren und wir haben uns gegenseitig immer angerempelt und haben dann am Schluss immer halt dann erst schon Zweiter noch geworden, weil wir den ersten dann halt noch überholt hatten. Es hätte sonst nicht funktioniert, weil es gab keine Items mehr und
Ich verstehe die Angst vom Markus, aber man kann es nicht immer auf dem Level halten. Zwischendurch wird es auch mal wieder, so wie die Wii U als Konsole, irgendwas geben, was die Erwartungen auf dem Level nicht halten kann. Aber ich bin auch recht zuversichtlich bei Nintendo, dass die das oft hinkriegen. Ich fand bis jetzt auch alle Zeldas seit dem SNES, die haben mir alle was gegeben. Und Sachen, die sich wiederholen oder nicht, oder wenn es mal einen riesig großen Sprung gab, es war trotzdem nie schlecht. Und bei der Konsole, man muss ja bedenken, das N64 war grandios, weil Sprung zu 3D oder mit dem Controller. Und die Wii war dann grandios, weil die Steuerung. Und dann die Switch war grandios wegen dem Handheld-Modus. Ja, es könnte schon sein, dass jetzt wieder so eine Konsolengeneration kommt, wo jetzt nicht diesen Mega-Wechsel oder irgendwie Mega-Ausstellungsmerkmal hat. Aber es muss trotzdem nicht unbedingt schlecht werden. Und dann ist halt erst bei der übernächsten Generation so. Und ein letzter Punkt. Ich fand den Sprung vom N64 zum GameCube noch sehr groß. Ich habe das Gefühl, die GameCube-Grafik sieht oft heute bei Spielen, wir hatten es ja schon bei F-Zero davon oder keine Ahnung, anderen Sachen, fast genauso gut oder besser aus wie so manche Spiele jetzt auf der Switch. Und da haben sie den Sprung von diesen kantigen, verschwommenen, sehr nebligen 3D zu, sagen wir mal, vollwertigen 3D hingekriegt, wie die anderen Konsolen. Und das war schon geil.
Da stimme ich dir komplett zu. Aber das würde ich dann wieder mit diesem Vergleich von PlayStation 3 zu PlayStation 5 gleichsetzen. Das sieht besser aus. Natürlich, das bemerke ich auch, ohne dass ich da lange analysieren muss. Aber das beeindruckt mich nicht. Ich erwarte halt, dass mit der nächsten Generation, dass das besser aussieht. Ich meine, ich erwarte auch, wenn ich mir dann die Nvidia 5000er Generation hole, dass die Karte dann noch mehr Frames die Sekunde bietet und noch irgendwie besseres DLSS oder irgendwas. Also das weiß ich jetzt schon. Da werde ich also nicht am Monitor sitzen und denken, boah, das gab's ja noch nie. Sondern ich weiß, dass das so sein wird.
Aber ich fand zum Beispiel bei der Wii, 5 Jahre lang habe ich gedacht, die Grafik sieht schlechter, verschwommener, nebliger und unschärfer aus von den Texturen her als alles, was ich vorher auf dem GameCube gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben.
Ich glaube, dass die Wii keine Kantenklettung hatte, kann das sein? Und da hast du diesen Treppchen-Effekt gehabt. Und ich glaube, der GameCube hatte das.
Die haben da so an der Technik gespart und so auf dieses Wii-Mode gesetzt, damit auch der Preis stimmt, dass sie da eher einen Rückschritt drin hatten. Das fand ich krass.
Ich glaube, was da mit reinspielt, ist aber auch, dass viele Wii-Spiele, da war so viel Partykram, so viel habt Spaß und setzt euch gemeinsam vor dem Fernseher, knabbert Salzstangen und drückt einfach Knöpfe, ohne dass das einen großen Sinn ergibt.
Was hast du gegen Salzstangen?
Ich will nur sagen, ich glaube, die wenigen, ich sag mal, ernsthaften Spiele, und damit meine ich jetzt nicht erwachsen und gewalttätig oder so, die wenigen ernsthaften Spiele auf der Wii, wo man sich wirklich echt Mühe mit Grafik und Animation und so weiter gegeben hat, dass es richtig toll aussieht. Ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. Weil es gab durchaus Spiele, die ich auch auf der Wii eigentlich ganz hübsch fand. Also jetzt nicht nur die Nintendo-Knuddelsachen.
Hattet ihr nicht das Gefühl, Resident Evil 4 Wii Remake oder Metroid Prime Trilogy, also die waren für mich deutlich schlechter als die GameCube-Ableger. Ich weiß auch nicht. Vielleicht lag es am Fernseher.
Ich glaube, was damit reinspielt, ist auch der Vergleich zu den Konsolen der Generation. Beim GameCube war das Xbox, also die Originale, und PlayStation 2. Das war alles so grob das Gleiche, so das sah alles immer ähnlich aus. Dann hattest du schwupp Wii, die eigentlich immer noch ein GameCube war. Und auf einmal hatten wir die 360 und die PS3.
Ja.
Und im Vergleich dazu, ja, da hast du keine Chance mehr. Und ich glaube, das prägt dann auch den Eindruck.
Definitiv. Darüber haben wir uns damals schon so geärgert, als wir nebenbei Resident Evil auf der 360 gespielt haben. Und dann wird es auch schwierig, was man ja zum Beispiel, also mich selber trifft es nicht so oft, aber zum Beispiel die Pokémon-Spiele, die letzten werden ja teilweise gehasst, weil sie einfach auch schlecht laufen, schlecht aussehen. Und wenn sie es dann nicht mal so hinkriegen, dass es gut spielbar ist oder Spaß macht, dann denke ich mir, ja, dann mach doch ein bisschen mehr Power.
Aber es liegt nicht immer an der Power.
Ja, dass es hauptsächlich schlecht entwickelt wird oder schlechte Entscheidungen getroffen werden.
Also gerade jetzt bei Pokémon zum Beispiel, mein Game Freak hat ja nur diese Plattform und da müssen sie halt gucken, dass sie es hinkriegen. Also die haben ja jetzt nicht den Anspruch, auf den anderen Konsolen das Spiel auch rauszubringen. Also, weil Odyssey sieht auch toll aus und ist toll spielbar und warum soll das Pokémon nicht hinkriegen?
Definitiv. Wahrscheinlich wird mehr Leistung die Entwickler auch nicht retten. Manchmal denke ich mir, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, weil nicht jeder kann halt auf derselben Qualität entwickeln. Aber ja.
Also da habe ich schon interessante Videos gesehen, wo einer manche Sachen anschaut und Vermutungen anstellt, an was es liegen könnte, dass die schlecht laufen. Und dann sind da manchmal so Sachen drin, so dass Dinge gerendert werden, die gar nicht auf dem Bildschirm sind und deswegen das Spiel ruckelt. Und es ließe sich einfach vermeiden, wenn man ja nochmal drüber geht und die Sachen halt so programmiert, dass die schnell aus dem Speicher raus und die neuen Sachen schnell rein oder frühzeitig reinlädt und so.
Ja gut, man muss ihnen natürlich schon noch als Abschluss sagend Kudos geben, dass sie das Ding noch so am Laufen haben, dass sie sich scheinbar noch verkauft. Ne? Also von daher haben sie ja schon viel richtig gemacht. Läuft auch noch gut. Ne?
Okay, dann wie immer an dieser Stelle von mir. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus und Thomas machen das Licht aus. Bis zum dritten Teil. Ciao.
Computer, Licht aus.
Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und falls ihr die alte Folge verpasst habt, da nochmal reinhören. Bis zum nächsten Mal, bye bye.
Ich verabschiede mich auch und hört euch den ersten Teil zuerst an, bevor ihr den zweiten Teil anhört.
Und hört den dritten Teil an, bevor ihr den zweiten Teil anhört, bevor ihr den ersten Teil anhört.
Ach Gott, jetzt ist aber albern.